ARD Sounds.
Und da ist sie, die brandneue Folge Hitzeschock. So rettest du deine Pflanzen im Sommer.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Nur einer kann das eigentlich genau wissen, nämlich Pflanzenarzt René Wardas. Der ist heute bei mir. Hallo.
Ja, hallo.
René, weißt du, es gibt so Situationen, es ist heiß, ja? Man wacht plötzlich auf und denkt sich, wow, also wann ist eigentlich Sommer geworden? Es sind 1000 Grad gefühlt und plötzlich frage ich mich, du liebe Güte, meine Pflanzen auf dem Balkon, was mache ich jetzt? Es ist einfach immer nur heiß, ich weiß nicht, soll ich jetzt gießen, soll ich es lassen? Mache ich es morgens, mittags, abends? Was ist zu tun?
Also ganz wichtig ist, wenn ich schwitze auf dem Balkon oder egal, dann weiß ich auch, dass meine Pflanzen schwitzen, dass sie viel Wasser verbrauchen. Und da muss ich dann natürlich sehen, dass ich meine Pflanze mit Wasser versorge. Und es gibt zwei Dinge, wo ich immer sage, entweder ist man Frühaufsteher, dann kann man schön früh anfangen, seine Pflanzen zu gießen. Dann können die Pflanzen genügend Wasser aufnehmen und speichern und gut durch den Tag kommen. Wenn ich aber Spätaufsteher bin, ich natürlich erst um 11 aus dem Bett komme, ist das zu spät. Dann muss abends gießen.
Weißt du, ich bin so ein Fan davon, es unkompliziert zu halten und ich schnipsel immer auf meine Pflanzen, deren eigenen, ja, Tod, sag ich mal, drauf. Also, wenn die irgendwie kaputt gehen oder ich irgendwas überhab oder irgendwas abschneide, schnipsel ich das drauf. Das ist ja auch wie so eine kleine Mulchschicht. Ist das denn auf dem Balkon auch sinnvoll, das so zu lösen?
Okay, also ja, aber ich würde jetzt nicht unbedingt mit den toten Pflanzen machen, weil die toten Pflanzen natürlich dann immer, ich sag mal, Krankheiten mit übertragen. Also besser ist wirklich mit Mulch arbeiten. Das heißt also, man kann zum Beispiel Pinienmulch nehmen, weil der ganz lange hält, und den gibt es in ganz fein. Damit kann ich meine Töpfe und meine Kübel und meine Balkonkästen abdecken. Ich kann aber auch einen anderen Mulch nehmen. Also egal, Hauptsache ich kann es abdecken. Ich kann mit Perlite oder was man so bekommt, kann ich natürlich auch den Boden abdecken, damit nicht so schnell und so viel Wasser verdunstet wird.
Es gibt ja zum Beispiel so Töpfe, die schon unten wie so ein Wasserreservoir oder sowas haben, das ja oft bei diesen Hängetöpfen. Ich zum Beispiel habe jetzt relativ große, so einfach wie so Tontöpfe.
Ja.
Wie ist denn da mit der Bewässerung umzugehen? Reicht das aus, wenn ich das wirklich morgens früh um 6 einfach ein bisschen gieße? Oder soll ich da wirklich, gibt ja auch so lustige Sachen mit so einem Tonfropfen, die man reinsteckt und dann füllt man die auf. Ist das sinnvoll?
Also das ist sinnvoll, kann man machen. Aber ich denke immer, man muss immer diesen Anfängen, ja, gleich am Anfang daran denken, dass es Sommer wird, zum Beispiel, wenn du deine Kübel pflanzt, dann nimm einfach mal ein paar alte Schwämme, hast du immer mal über aus der Küche, und dann tust du die Schwämme unten in den Boden, ja, und dann kommt die Erde oben drauf. Warum? Überflüssiges Wasser wird vom Schwamm aufgesaugt, ja, und wird dann langsam wieder an die Erde abgegeben. Ist ein ganz einfacher Trick. Und das Tolle ist halt, wir haben ja nicht nur mit Hitze zu tun, sondern wir haben ja auch damit zu tun, dass es mal 2 Wochen durchregnen kann. Also wir haben ja so eine Wetterextremen. Und wenn es dann ein bisschen zu dolle regnet, dann stehen die auch nicht im Matsch, sondern der Schwamm nimmt das Wasser auf und gibt es langsam ab. Es ist eine tolle, tolle Sache. Das kann man zum Beispiel machen.
Du, das ist ein super Tipp, aber mein erster Gedanke war jetzt, wenn ich so einen Schwamm da in die Erde mache, wie lange hält er das da drin aus? Es geht eine Weile.
Ja, also 2-3 Jahre. Also wenn du so einen Schwamm nimmst, wo du in der Küche mit abwäschst, den hast du ja eigentlich irgendwann mal über. Wenn du den nicht mehr haben willst, dann nimmst du den dafür. Dann hat er noch einen Zweck, fliegt nicht gleich auf den Müll und im Topf kann der noch ein paar Jahre drin sitzen.
Super Tipp auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, eigentlich sollte man beim Pflanzen ja schon ein bisschen gucken, dass man das nicht übertreibt. Ich habe unten auch immer so Blähton oder irgend so eine kleine Drainage drin. Ist ja auch immer nicht schlecht, dass es an sich gut ablaufen kann.
Genau, das ist immer wichtig. Drainage muss immer sein. Aber das Wichtigste, was man eigentlich ist immer die Auswahl auch der Pflanzen. Das heißt, wenn du weißt, dass du einen Südbalkon hast und du weißt, da knallt, ist ja jedes Jahr das Gleiche. Ist ja nicht nur so, dass auf Weiher jetzt ist auf einmal Sommer, dass man vielleicht die richtigen Pflanzen auch wählt und dann vielleicht eben mal überlegt, nehme ich nicht mal eine andere Pflanze als die typische Beet- und Balkonpflanze.
Bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe eigentlich auch winterharte Pflanzen, ich habe zum Beispiel auch so Lavendel und sowas, ja. Das kommt wieder, das kann man gut runterschneiden, das ist eigentlich relativ trockenheitsverträglich. Hast denn du noch irgend so einen Evergreen, wo du sagen würdest, ey, wenn du den auf deinem Südbalkon hast, du musst dich um gar nichts kümmern?
Also, ich kann dir einfach sagen, also wir könnten jetzt über Pflanzen reden und so, dann viele vergessen das eigentlich, aber es gibt so ein paar Dinge, die man, wenn man die weiß, weiß man eigentlich auch, dass die Pflanze volle Sonne ab kann. Also, man guckt sich die Pflanze an. Punkt 1, die Pflanze hat graue Blätter. Lavendel zum Beispiel hat ja ein graues Blatt. Ja, ist immer ein Zeichen dafür, dass die volle Sonne ab kann, wenig Wasser braucht. Die Pflanzen haben dickfleischige Blätter. Auch ein Zeichen dafür, wasserspeichernde Pflanze, die kann auch volle Sonne, braucht wenig Wasser. Wenn Pflanzen Haare auf den Blättern haben. Auch das ist meistens immer ein Zeichen, dass die Pflanze wirklich ganz, ganz viel Sonne ab kann. Und mein Favorit sind eigentlich so Sedumarten, die fette Henne. Das sind tolle Kübelpflanzen, die winterhart sind, die gibt es in tollen Farben und die brauchen wenig Wasser.
Das Erste, was mir jetzt gerade eingefallen ist, René, dazu war so ein Wollziest.
Ja, wunderbar.
Weil der ist ja grau und der hat Haare.
So sieht's aus.
Und der ist, glaube ich, auch super für die Bienchen.
Ja, die Wollziestbiene.
Ja, ist doch
genau.
Mega.
Genau, und die sammelt sich nämlich die Wolle und das ist ja eine Wildbiene und die füllt mit dieser Wolle ihre Brutkammer. Also,
cool.
Ja, das lernt man eigentlich auch dann, wenn man mal so eine Pflanze hat. Also das habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich habe dann Wollziest im Garten und dann hast du auf einmal auch die Wollziestbiene da.
Dann hat man auf jeden Fall die Spezialisten mit da. Ja. Okay, jetzt ist es natürlich so, es gibt ja auch so Geschichten mit Beschattung. Denkst du, dass das Pflanzen brauchen? Muss ich mir da jetzt auf einmal einen super krassen Schirm aufspannen, wenn ich jetzt so einen richtig heißen Tag habe?
Also normalerweise sind Pflanzen wirklich, die sind ja nicht doof. Pflanzen können auch mehr als nur dumm rumwachsen. Was machen Pflanzen? Wenn ich eine Pflanze kaufe, ja, die aus dem Gewächshaus kommt, dann sollte ich sie langsam abhärten. Was machen die Pflanzen bei Hitze und bei Sonnenschein? Wie wir. Wenn ich mit meiner blassen Haut ja in die Sonne gehe, kriege ich Sonnenbrand. Wenn ich mich aber langsam dran gewöhne, dann kriege ich keinen Sonnenbrand. Und so ist das bei den Pflanzen. Die bilden eine dickere Wachsschicht auf den Blättern und können das dann auch vertragen. Ich muss halt sie nur dran gewöhnen. Das heißt, manchmal dann am Anfang vielleicht auch mal ein bisschen beschatten. Einfach mal, ich sag einfach mal, so ein Schattiergewebe drüber hängen oder so. Und nach und nach aber wirklich sie an die Hitze gewöhnen. Wenn ich das früh mache und die Pflanzen früh pflanze, reicht das meistens aus, weil die Pflanzen sich sofort dran gewöhnt haben.
Ich habe auch mal sowas gesehen, da wollte ich dich auch mal fragen. Da ging es so ein bisschen um die Kürbisse, dass die, ich habe meinen Kürbis auf dem Kompost und dass die dann so in sich zusammenfallen im Hochsommer und man denkt so, oh Gott, der Kürbis, der stirbt und fängt an, ihn hysterisch zu gießen. Auf meinem Kompost muss man ja sagen, ist relativ feucht und warm. Gemulcht ist da ja auch noch, weil da immer alles Mögliche drauf liegt. Eigentlich kann der nicht zu viel Wasser haben, aber ich glaube, das ist doch auch so eine Verdunstungsreaktion.
Auf alle Fälle, das machen ganz viele Pflanzen. Die drehen ihre Blätter oder die Blätter senken sie ab, damit sie nicht voll in der Sonne hängen. Also das ist ein Verdunstungsschutz, dass Pflanzen wissen, sich zu schützen. Und das ist halt wirklich eine tolle Sache. Und manchmal ist es einfach so, wir dürfen unsere Pflanzen auch nicht verwöhnen. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber wir müssen unsere Pflanzen ein bisschen quälen. Warum? Weil wenn wir zum Beispiel, wenn du jeden Tag deine Pflanze versorgst mit Wasser, draußen im Garten zum Beispiel, jeden Tag, dann sitzt das Wasser in der obersten Schicht und die Pflanze sagt, warum soll ich denn Wurzeln machen? Ich habe ja alles hier oben. Ja, aber wenn du die Pflanze so ein bisschen quälst und sagst, sie kriegt vielleicht nur einmal die Woche Wasser und dann vielleicht aber tiefgründig, dann geht die Pflanze in den Boden, tiefer in den Boden mit den Wurzeln. Und wenn es dann mal heiß wird, dann macht die Pflanze keine Grätsche. Andersrum ist es natürlich, wenn du immer so, ja, du dieses Pflegesyndrom hast und immer rausgehen musst und immer gießen musst, dann wirst du merken, da leiden eher deine Pflanzen dann darunter.
Wenn die vor allen Dingen dann auf einmal so konfrontiert werden mit so einer längeren Trockenheitsperiode oder man vielleicht auch mal nicht da ist. Ne? Ich glaube, wenn so eine Pflanze weiß, ach Mensch, naja gut, ich kriege jetzt nicht ständig was,
genau,
kann die damit wahrscheinlich auch besser arbeiten.
Die gewöhnt sich dran, ja. Pflanzen sind wirklich so. Das ist halt immer, die Pflanzen gehen den geringsten Widerstand. Immer. Das ist so.
Jetzt sind wir einmal schon mal gesprächstechnisch im Garten gelandet. Da würde ich auch gerne noch ein bisschen bleiben. Es gibt diesen Spruch, ich sage den jetzt bestimmt falsch. Zweimal gehackt ist einmal Gießen gespart. Du kannst den bestimmt besser.
Genau, einmal hacken heißt zweimal Gießen sparen. Also das kann man immer unterschiedlich. Es ist ganz wichtig, dass man den Boden immer locker und offen hält. Warum? Weil dann die Verdunstungsgefahr unterbrochen wird. Das heißt also, wenn der Boden dicht ist, dann verdunstet das Wasser viel schneller, als wenn da so eine Luftschicht dazwischen ist. Durch das Auflockern, durch das Hacken gibt es eine Luftschicht und dann verbrauche ich halt weniger Wasser. Das ist ganz wichtig.
Zum Thema Hacken hatte ich mal gelesen, deswegen ich mulch immer relativ viel. Ne? Ich hatte mal gelesen, dass der Boden dadurch irgendwie auch lockerer bleibt, wenn man wie so eine Mulchschicht aufbringt und damit auch Wasser sozusagen vorm Verdunsten rettet,
genau,
schützt. Und ich nehme meistens Rasenschnitt. Ich weiß, das gibt ja so Geschichten, das soll schimmeln und sowas, dass das da nicht ideal ist, aber ich versuche immer Sachen zu nehmen, die ich sowieso im Garten habe. Hast denn du vielleicht da nochmal so eine kleine Einführung, wie wichtig ist vielleicht überhaupt Mulchen im Garten bei Hitze und was nehme ich dafür?
Also Mulchen ist grundsätzlich immer gut. Also völlig egal, ob es heiß oder kalt ist. Also auch bei Kälte ist Mulchen richtig gut, weil also Mulchen isoliert. Ja, zum Beispiel, ich gehe mal ganz zurück zur Kälte kurz, ja. Wenn ich zum Beispiel eine Mirabelle oder sowas habe, die sehr früh blüht, dann mulche ich die Fläche ab, dann bleibt die Kälte länger in dem Boden und sie blüht dann durch später. Also das ist auch, aber andersrum, wenn es heiß ist, ja, die Mulchfläche sorgt eben auch dafür, dass die Feuchtigkeit drin bleibt und sorgt dafür, dass das Bodenleben aktiviert bleibt. Und die Mulchschicht ist das, was ich durch das Hacken eigentlich verursacht. Das heißt also, die Mulchschicht verhindert das Verdunsten des Wassers. Und grundsätzlich kannst du doch erstmal alles nehmen. Du solltest halt mit deinem Rasenschnitt nur vorsichtig sein. Du solltest jetzt nicht irgendwie 50 cm Mulchschicht aufhören. Also wirklich nur so 5 bis 10 cm und das immer mal lockern, dann ist alles gut.
Das trocknet ja auch relativ schnell ab, gerade wenn wir über Hitze reden. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich finde mal, abgesehen davon sieht es auch relativ hübsch aus. Und man wird das ja auch los, weil viele Menschen überlegen ja auch immer, wohin mit allem. Und ich finde es ja immer gut, wenn man sagt, okay, ich nutze die Ressourcen, die da sind und gebe meinem Garten damit ja auch auf jeden Fall was zurück. Wie ist denn das zum Beispiel bei Gemüse? Ich meine, da hat man ja immer gerade solche Kandidaten wie Gurken im Gewächshaus. Die brauchen ja nun mal viel Wasser. Wie geht man damit um, auch zum Beispiel Schatten im Gewächshaus, da wird es ja schon heiß drin.
Ja, also das muss man schon. Also im Gewächshaus, damit meine Pflanzen da drin nicht verbrennen, muss ich beschatten. Das heißt also, habe ich ein kleines Gewächshaus, kann ich das mit Kalk machen. Das heißt früher, was haben früher die Gärtner gemacht? Die haben eine Kalkschlemme gemacht und haben von außen auf die Scheiben Kalk gesprüht. Und dadurch hatte man eben die Isolierung. Das ist das Einfachste. Man kann natürlich auch ein Schattiergewebe kaufen und kann dann mit einem Schattiergewebe arbeiten. Weil dieser Kalk, der muss ja natürlich im Herbst oder so muss wieder abgewaschen werden, wenn man das Gewächshaus das ganze Jahr über nutzen möchte. Aber es ist halt eben ganz, ganz wichtig, weil sonst verbrennt einem alles im Gewächshaus. Und ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass man im Gewächshaus eben auch für genügend Wasser sorgt. Das kann man aber durch zum Beispiel eine Tröpfchenbewässerung machen. Das heißt also immer zu sehen, dass man gleichmäßig immer ganz wenig Wasser, also nicht viel, sondern wirklich so kontinuierlich mit so einer Tröpfchenbewässerung, kostet auch überhaupt kein Geld mehr. Das ist halt wirklich, kriegt man ja, fast hinterhergeschmissen. Das ist einfach ein Schlauch, da sind kleine Schläuchle dran und da tropft das Wasser immer nach und nach an meine Pflanze, an meine Gurke. Ja, weil das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn du deine Gurke zum Beispiel nicht regelmäßig und ordentlich mit Wasser versorgst, wird sie bitter.
Okay, das wusste ich nicht.
Dann hat die Stress und das will sie nicht. Und dadurch, und zum Beispiel bei den Tomaten, wenn die nicht ordentlich mit Wasser versorgt werden, können die ganz schnell diese Blütenendfäule bekommen. Das heißt, dann sind die Tomaten so an der Blüten, ja, da sind die so verkrüppelt. Das ist ein Kalziummangel. Das liegt aber einfach daran, weil sie dann mehr Wasser verdunsten, als sie aufnehmen können. Und das ist auch nicht gut.
Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich mache nämlich gerade so ein Experiment im Garten, Tomaten ohne Gießen. Ich will es einfach mal wissen, was passiert.
Ja.
Und ich habe die im Prinzip jetzt wirklich, seit ich die nach dem Eisheiligen eingepflanzt habe, nicht gegossen. Also ich bin mal gespannt.
Also, das, aber du hast sie gegossen?
Einmal.
Beim Angießen, genau. Das machen die Österreicher, die nennen das ja Paradeiser. Das ist für die, so nennen die Tomaten. Und da gibt es ganz viele Gärtner, die Tomaten einmal auf dem Acker pflanzen. Die werden auch nicht ausgegeizt, gar nicht. Die stehen dann so. Und das Gute ist natürlich, du darfst die auch nicht ausgeizen. Du lässt die einfach wachsen, weil die werden auch nicht gestäbt irgendwo. Und die beschatten sich selber. Das heißt, durch diese große Pflanze, die sich dann entwickelt, beschatten die den Boden und dadurch wird weniger Wasser verdunstet. Und dadurch haben die wirklich eine gute Möglichkeit, auch eine gute Ernte einzufahren. Schaffst du aber nicht mit jeder Sorte.
Es sind verschiedene. Ich glaube, am besten wird wahrscheinlich die Rispe funktionieren oder diese rispenartige Tomate. Ich finde das aber ganz toll, dass du mir da jetzt ein bisschen Mut zugesprochen hast, weil die erste Reaktion ist immer, na, du willst wohl keine Ernte haben. Ja gut, ich will es ja vor allen Dingen mal probieren. Also ich meine, es ist ja auch ein bisschen Blick in die Zukunft. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt hier einen Pflanzenarzt habe, weil, lieber René, was ist denn, wenn die Pflanze jetzt schon Schäden hat? Also wir nehmen jetzt mal eine Gurke. Ich hatte das tatsächlich schon sehr oft im Gewächshaus, weil ich wusste das lange nicht mit dem Beschatten. Und die haben ja dann wirklich wie Verbrennung. Also wie gehe ich denn damit um? Angenommen, ich komme rein und stelle fest, oh Gott, das ist mir alles verbrannt jetzt.
Okay, kommt immer auf den Zeitpunkt drauf an. Also wenn es jetzt zum Beispiel verbrennt, ist überhaupt kein Problem. Dann nimmst du alle Blätter ab, die jetzt nicht so schön aussehen und dann wird die Pflanze sofort neue Blätter treiben. Ja, dann musst du halt eben aber gucken, jetzt darauf achten, dass sie auch genügend Feuchtigkeit und Wasser bekommt. Dann treibt sie neue Blätter und dann kann die sich ganz schnell wieder erholen, weil so eine Gurke wächst ja auch relativ schnell. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das kannst du machen. Also da braucht man normalerweise keine Angst haben, weil die Natur, eher umgekehrt, ist viel schlimmer. Also die Natur hat es vorgesehen, dass Pflanzen, die unter Trockenheit leiden, eher sich wieder erholen als andersrum. Das heißt, wenn deine Pflanzen ersoffen sind, dann fangen sie an zu faulen und dann sind sie hinüber. Aber eine Pflanze, die vertrocknet ist und nur nicht ganz knusprig ist, dann kannst du sie immer noch retten.
Du hast jetzt gesagt, jetzt. Man muss natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz sagen, dass wir ein bisschen eher aufzeichnen, als wir senden. Wir sind jetzt momentan im Juni und wir sind dann, glaube ich, Anfang August mit dieser Folge draußen.
Ja.
Stellen wir uns mal kurz vor, dass dann dort massive Hitzeschäden passiert sind. Können wir dann trotzdem einfach das Gröbste abschneiden?
Ja, August geht noch. Anfang August ist okay. Aber wenn du dann zum Beispiel jetzt Ende August bist, dann lohnt sich das nicht mehr, weil du dann auch keine große Ernte mehr einfahren kannst. Und das ist ganz oft so. Im August hast du natürlich auch schon die ersten Gurken dran oder die, ja, schon Großteil an Gurken dran. Und die kannst du meistens gar nicht mehr essen, weil die alle bitter sind. Das ist das große Problem. Aber du musst auch wissen, dass zum Beispiel Gurken, wenn es im Gewächshaus wärmer wird als 26 Grad, 27 Grad, werden die Blüten taub. Das heißt, dann setzt sie keine Früchte an. Das ist ein Schutzmechanismus, weil die Pflanze ja, sie will ja überleben. Und sie setzt dann, weil diese Früchte brauchen ganz viel Kraft, brauchen ganz viel Wasser und wenn nichts da ist, dann macht sie das nicht. Und das ist das Gleiche eben draußen bei den Zucchinis, das ist bei den Kürbissen so, das ist so ein Schutzmechanismus. Also wenn es zu heiß wird, werden die Blüten nicht befruchtet, werden sie taub. Also da muss man sich auch keine großen Gedanken machen.
Das ist ja ganz toll, dass die Pflanzen da auch so viele eigene Wege haben, die man teilweise gar nicht kennt. Und man denkt dann, oh, was ist denn los? Die trägt einfach nicht, ne? Weil die vielleicht gerade in dieser Phase eine stattliche Größe erreicht hat. Ja. Gerade bei den Zucchini ist das ja oft so. Und dann denkt man, Mensch, aus keiner Blüte wird hier irgendwas. Was ist da los? Aber vielleicht sind da gerade schon eine Woche in Folge 30, 31, 32 Grad.
Genau.
Und die Pflanze sagt, okay, wenn ich jetzt mit dieser Blüte, wenn ich dich richtig verstanden habe, in die Bildung dieser Frucht gehen würde, das würde mich so viel Kraft kosten, da würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen.
Genau, und da sieht man eigentlich, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Pflanzen können nicht nur dumm rumwachsen. Die wissen schon, wie sie sich schützen. Also die sind ja auch über Millionen Jahre, ja, irgendwie haben die sich entwickelt. Und die Evolution hat schon dafür gesorgt, dass sie überleben. Ja, ist nicht ganz so, wir Menschen sind da ein bisschen noch hinten dran.
Bisschen zimperlicher.
Ja.
Ich habe mir auf meinen Zettel heute eine kleine Lupe gemalt, denn ich hatte früher eine Gartenfreundin und mit der habe ich immer gestritten beim Gießen, weil die hat Folgendes gemacht. Wir sind zusammen in den Garten, alles blühte, es war toll und wir hatten plötzlich nur diesen einen Moment, wo wir gießen konnten und haben dann einen Schlauch genommen mit Wasser, also sie, und hat dann da rumgespritzt. Und habe ich immer gesagt, mach das nicht, ich habe mal gelesen, die verbrennen. Also quasi, ich habe mir hier eine Lupe aufgemalt und einen kleinen Brennglaswirkung aufgeschrieben und wollte dich mal befragen, ob das tatsächlich so ist. Weil eigentlich würde man ja sagen, wenn die Sonne scheint, regnet es nicht.
Ja. Hast du denn gemerkt, dass nachdem sie dann gegossen hat, dass was verbrannt ist?
Also ich muss gestehen, die Rosen fanden das blöd.
Also die Rosen finden das blöd, weil zum Beispiel die Pilzkrankheiten dann explodieren können. Ja, weil das ist einfach, das Wasser liegt oben drauf auf den Blättern und die Pilze freuen sich und sagen, schön, jetzt kann ich mich hier gut verbreiten. Aber normalerweise ist das eher nicht so. Mhm. Das heißt, man macht es natürlich nicht. Warum macht man das nicht? Weil sehr viel Wasser verdunstet wird und durch diese Verdunstung entsteht eigentlich ein Puffer, das heißt ein Kühlpuffer. Das ist eigentlich gar nicht so das große Problem. Aber wir verschenken das Wasser, ja, weil das Wasser viel zu schnell verdunstet. Also es ist immer wichtig dann an die Wurzel, aber auch nicht über die Rose macht man auch nicht. Also weißt du, wenn die Rosen Blüten dann auf einmal alle nass werden, dann kennt man das. Rosen mögen auch keinen Regen und das machen wir natürlich auch nicht mit dem Schlauch. Also grundsätzlich bitte immer an die Wurzel unten gießen, weil so spart man auch Wasser. Aber es ist jetzt nicht das Problem, wenn dann wirklich, also ich kenne das, ich habe ja Kinder, ja, wenn die gießen mit der Gießkanne, dann gehen die durch den Garten und ja, sprühen wie verrückt. Und das sieht man auch beim Rasen, wenn die Kinder mit dem Rasensprenger im Sommer dann unter einem Rasen hüpfen und tanzen, ist der Rasen auch nicht verbrannt. Also ist nur so, dass man eben Wasser verschenkt.
Ich habe noch irgendwo mal aufgeschnappt, das habe ich dieses Jahr in meinem Hochbeet mal versucht, ein bisschen exzessiver auszuprobieren, dass eine Mischkultur ganz schlau ist, weil sich die Pflanzen gegenseitig beschatten. Wie ordnest du das ein?
Unbedingt. Also die Mischkultur hat ja nicht nur damit zu tun, es ist immer ganz wichtig, dass du das Beet komplett bepflanzt. Das ist erstmal grundlegend. Keine Lücke lassen. Überall, wenn alles beschattet wird durch viele verschiedene Pflanzen, dann verdunstet weniger Wasser. Aber Pflanzen vertragen sich, Pflanzen schlagen sich. Das heißt, durch diese Mischkulturen ist es halt einfach so, dass manche Pflanzen besser wachsen, manche Pflanzen schützen sich gegenseitig sozusagen vor Schädlinge und Schädlinge haben sich immer spezialisiert auf ganz bestimmte Pflanzen. Das heißt, wenn du dein Hochbeet nur mit Kartoffeln anbaust, kannst du sicher sein, hast du auch nur Kartoffelkäfer. Aber hast du eine große Auswahl an verschiedenen Pflanzen, vielleicht auch ein paar Blumen dazu, Matitaketes dazwischen, dann hast du was gegen Bodenschädlinge. Das heißt also, die Pflanzen fühlen sich alle wohl und die Schädlinge fühlen sich nicht so wohl, weil die sich nämlich auch gegenseitig bekämpfen. Also das ist das, was Mutter Natur möchte. Mutter Natur möchte Artenvielfalt. Und das Beste ist auch natürlich in deinem Hochbeet eine Artenvielfalt herstellen.
Und ist das auch so, dass die Schnecken, sage ich mal, das besonders toll finden, wenn man abends gießt? Ich hatte irgendwie mal gelesen, ja, früh ist irgendwie ein bisschen besser, weil wenn man jetzt abends gießt, dann kommen sowieso die ganzen Schnecken da raus und machen da los.
Die Schnecken.
Die Schnecken sind einfach immer da, oder?
Die Schnecken machen auch los, wenn du morgens gießt. Also ich bin zum Beispiel wirklich so, ich bin Langschläfer. Also es ist wirklich so, da musst du früh morgens gießen. Da musst du wirklich morgens irgendwie im Sommer, ja, musst du morgens um 5 irgendwo unterwegs sein und gießen. Wer macht das schon? Also, das ist, meine Oma hat's gemacht. Ich mache das nicht, ich gieße abends. Und aber ich habe so einen Trick, vielleicht nochmal die Schnecken. Schnecken, die ärgern einen natürlich auch immer. Aber Schnecken lieben grüne Gurke. Das heißt, du nimmst ein paar Scheiben grüne Gurke in deinem Hochbeet, legst sie in eine Ecke, lockst die Schnecken da alle hin und dann nimmst du ein nasses Brett, legst sie daneben und du wirst sehen, die werden alle nachts angezogen von dieser grünen Gurke und am Tag verstecken sich gerne unter diesem nassen Holzbrett. Und da brauchst du am Tag das Holzbrett nur oben nehmen, sammelt sie Schnecken ab. Bring sie zum Nachbarn und dann hast du sie los.
René, das ist ja mega. Das ist wirklich ein Tipp, muss ich dir jetzt mal gestehen, den ich noch niemals so in dieser Ausführung gehört habe. Ja, ich habe schon gehört, dass die unter irgendwas drunter kriechen und man kann die absammeln, die Gurken, aber in der Kombination...
Schnecken sind super intelligente kleine Wesen. Weißt du, wenn du erstmal dich damit beschäftigt hast und siehst, dass Schnecken keinen Futterneid haben, dass die wirklich für all ihre Kollegen immer was überhaben und wie intelligent die sind, dann überlegst du dir, ob du Schneckenkorn streust.
Ich bin da ja absolut dagegen. Ich bin ja auch so ein Fan von den nützlichen Schnecken, wie zum Beispiel dem Tigerschnägel. Den habe ich bei mir im Garten. Und der mag die Pflanzenreste. Ich muss mich niemals um die Staudenbeete kümmern, weil der einfach alles wegschnabuliert, was da unten so rumkreucht und fleucht. Und ich finde das ganz toll und ich mag das auch, dass da so eine Vielfalt an Schnecken existiert, weil es sind doch sehr spannende Tiere.
Aber eins muss ich noch ganz kurz, das endet ja immer in jedem Podcast und überall, wo man so endet dann mit der Schnecke. Okay, die Schnecke, habe ich jetzt scherzhaft gesagt, du bringst sie zum Nachbarn. Aber was machst du wirklich mit der Schnecke? Also wenn du die Schnecken sammelst, das ist halt einfach, dann, wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, du musst die Schnecken töten. Das ist halt, und da fängst du halt nicht an, die Schnecke irgendwie mit einer Schere, sondern du nimmst wirklich kochend heißes Wasser, die sammelst in deinen Eimer, nimmst kochend heißes Wasser, gießt sie drüber, sind die Schnecken weg. Es hört sich jetzt alles wirklich hart an, aber das ist die Realität. Das heißt also, wer Schnecken sammelt, muss sie auch entsorgen. Und es bringt nichts. Und es ist auch nicht gut, die Schnecken zu sammeln, in den Wald zu bringen oder irgendwo der Meinung zu sein, ich bringe die jetzt irgendwo hin, wo sie es machen dürfen. Weil wenn das jeder machen würde, dann würden sich an diese Stellen diese Schnecken massenhaft vermehren. Also man muss, ja, wenn man Gärten hat, manchmal dann eben auch ja, B sagen.
Na gut, dann weiß ich nicht so richtig, ob ich das jetzt wirklich ausprobieren kann mit dem Brett, weil ich könnte die, glaube ich, niemals töten. Ich bin so ein Typ, ich sammle die dann ab und tue die irgendwo
hin.
Na, ich mach die einen Meter weiter in die Brennnesselhecke, weil ich denke,
das kannst du machen. Wenn du das in deinem eigenen Garten dann in die Brennnesselhecke bringst, dann mach das so.
Ja.
Du hast ja auch nur ein Hochbeet, aber wenn du richtig großen Garten hast, einen großen Gemüsegarten hast oder so, so wie ich zum Beispiel, ich habe ja wirklich 5000 Quadratmeter und da habe ich einen riesen Gemüsegarten dabei, da muss man mal absammeln, da kommt man nicht drum rum und das bringt halt nichts. Daneben ist ein Naturschutzgebiet. Ich habe da eine, ja, und da kann ich das nicht einfach hinkippen. Das macht man nicht. Da muss man halt einfach, ja, kannst du ja dahinter ja auch essen, wenn du möchtest. Es gibt ja Leute, die mögen Schnecken.
Ja, Weinbergschnecken zum Beispiel.
Ja.
So. René, ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für diese tolle Folge. Wir wissen auf jeden Fall jetzt Bescheid, die Pflanze hat ihre eigenen Mechanismen. Man muss sie auch ein bisschen lassen, nicht zu sehr verhätscheln. Die Pflanzen ans Klima gewöhnen. Gerne auch einfach schauen, dass man beim Gießen eine gute Tageszeit erwischt und nicht zu viel verdunstet. Ein bisschen Mulch schadet nie. Ein lockerer Boden, damit das Wasser gut aufgenommen werden kann. Und auf dem Balkon auch eine schöne Drainage und einfach gucken, dass die Pflanzen vielleicht gut ausgewählt sind.
Genau.
Gut, ja, ihr Lieben, hört immer schön Kompost und Konfetti, der ARD-Garten-Podcast in ARD Sounds. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr uns Themen schreibt oder Anregungen habt. kompostundkonfetti@mdr.de, da könnt ihr alles hinschreiben. Und bis dahin, Dankeschön, René.
Ja, bitte, tschüss.
Und hier kommt noch ein kleiner Podcast-Tipp für euch.
Wo ist denn dein Fahrrad?
Wir wandern doch über die Alpen, haben wir gesagt.
Nee.
Leute! Leute! Lass uns doch einfach beides machen. Wir Bergfreundinnen,
Kadi,
Lisa und Toni, wandern
und radeln auf unserer
Alpenüberquerung hoch 2. Von Kleis in Oberbayern nach Sterzing in Südtirol
und über Meran zurück nach München. Und Leute, wir sind diesmal nicht allein unterwegs.
Wir nehmen 3 Bergfreundinnen aus der Community mit, die noch nie eine Alpenüberquerung gegangen sind.
Und auch ihr könnt live dabei sein.
Wenn wir in Hütten schnarchen und uns das Stilfser Joch hochquälen.
Schaffen wir schon, das klappt.
Also, verfolgt uns ab dem 28. Juni täglich im Bergfreundinnen-Podcast in ARD Sounds und auf Instagram.